Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über das Matthäusevangelium. Letzte Woche haben wir den ersten Teil von Kapitel 18 studiert. Jesus erklärte, warum ein Christ wie ein Kind sein sollte. Im Bewusstsein seiner Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater, in seinem Vertrauen auf ihn und vor allem in seiner Demut. Im zweiten Teil dieses Kapitels, das wir heute studieren werden, wird Jesus uns erklären, warum gegenseitige Vergebung in unseren christlichen Gemeinschaften so wichtig ist. Ich glaube, dass dieses Thema in der Tat alle Gläubigen betrifft, sowohl diejenigen, die keine Kirche besuchen, als auch jene, die Teil einer christlichen Gemeinde sind. Ich bin sicher nicht die Einzige, die Erfahrung gemacht hat, dass das Fehlverhalten von Glaubensbrüdern und Schwestern viel schwerer zu ertragen und zu verzeihen ist, als das von Ungläubigen oder von Menschen anderer Glaubensrichtungen. Für mich persönlich war das der Grund, dass ich den Kontakt zu fast allen Christen für mehrere Jahre abgebrochen hatte, obwohl ich selber weiterhin betete und in der Bibel las. Ich brauche Ihnen hier nicht zu sagen, dass mir das nicht gut getan hat. Aber ich weiß, dass ich nicht allein in dieser Situation war. Wenn jemand sagt, dass er Jesus liebt und ihm nachfolgt, haben wir andere Erwartungen an ihn als an jemanden, der nicht glaubt? Das kann uns recht intolerant und heuchlerisch gegenüber unseren Brüdern und Schwestern machen, so nach dem Motto, wenn er wirklich Christ wäre, würde er dies nicht tun und jenes nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass überall dort, wo sich Christen versammeln, auch Auseinandersetzungen stattfinden, die oft unterschwellig sind. Dem faulen Frieden zuliebe konfrontieren wir die betreffende Person nicht mit dem, was uns schmerzt oder stört, aber wir erwähnen es eventuell hinter ihrem Rücken. Ich habe mehr als einmal gehört, wie Leute offen für X oder Y gebetet haben und dabei relativ konkret erwähnt haben, was sie an dieser Person nicht okay fanden. Aus all diesen hässlichen Gründen denke ich, dass es besonders wichtig ist, dass wir das Thema ernsthaft studieren, und zwar so, wie es uns Jesus lehrt. Zuerst spricht er über die Gemeindezucht, dann über die Vergebung. Beginnen wir also auch mit der Gemeindezucht. Ich lese drei Verse, und zwar die Verse 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. An dieser Stelle spiegeln Jesu Worte besonders offensichtlich die jüdische Seele wider. In der Tat betont die Heilige Schrift wiederholt die Schwere der Sünde des Verleumdens und des unnötigen Verbreitens von negativen Informationen über eine Person. Ob diese negativen Informationen nun wahr seien oder nicht. Diese Sünde wird im Judentum Lashon Hara genannt. Klatsch oder Verleumdung macht einen geistig unrein. Die Juden benutzen die Geschichte von Miriam, der Schwester von Moses, als Beweis dafür. Miriam hatte sich abfällig über ihren Bruder Moses geäußert und dafür hatte Gott sie mit Aussatz bestraft. Lashon Hara diskreditiert unsere Mitmenschen. Der berühmte Rabbiner Samson Raphael Hirsch aus dem 19. Jahrhundert hat es so zusammengefasst, ich zitiere Hirsch. Aussätzig wird jemand, der seinen Körper, statt ihn in den Dienst des Ewigen zu stellen, lieber als Träger des Bösen missbraucht. Ende Zitat. Da die Gefahr eines Irrtums unsererseits und damit einer Verleumdung besteht, wenn wir meinen, dass ein Bruder oder eine Schwester in etwas Speziellem schuldig wurde, müssen wir vor allen Dingen mit dieser Person zuerst sprechen. Und dann, erst dann, gehen wir so vor, wie Jesus es sagt. Das heißt, dass wir niemals mehr Leute als unbedingt nötig in die Weitergabe einer negativen Information über eine Drittperson mit einbeziehen. Und nun lese ich die nächsten drei Verse. Es sind die Verse 18, 19, 20 und es ist Jesus, der spricht. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Klingelt es nicht bei Ihnen, wenn Sie das hören? In der Tat hatte Jesus zu Petrus gesagt, dass alles, was die Apostel auf der Erde binden, auch im Himmel gebunden sein würde und alles, was sie lösten, auch im Himmel gelöst sein würde. Er hatte also tatsächlich alle Apostel angesprochen und nicht nur Petrus. Diese drei Verse, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, werden sehr oft falsch interpretiert, das heißt aus ihrem Zusammenhang gerissen. Der erste Vers, den ich gerade erklärt habe, wird oft als Beispiel dafür herangezogen, dass Gott keine Scheidung zulässt. Es ist wahr, dass Gott die Ehescheidung hasst, aber diese Verse sind im Zusammenhang mit der Disziplin in der Gemeinde im Allgemeinen zu verstehen. Es geht also unter anderem auch um einen möglichen Ausschluss aus der Kirche oder aus einem bestimmten Amt. Das Gleiche gilt für den nächsten Vers. Ich zitiere, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Hier geht es nicht um allgemeine Gebetserhörung, sondern immer noch um Gemeindezucht. Im Alten Testament steht nämlich, dass für jedes rechtlich strafbare Vergehen mindestens zwei Zeugen erforderlich sind. Das ist die Idee, die Christus hier aufgreift. Und schließlich der dritte Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wie oft haben wir doch diese Worte schon gehört, um uns zu beruhigen, wenn nur sehr wenig Leute an einem kirchlichen Treffen teilnimmt. Dann heißt es doch immer wieder, es kommt nicht auf die Anzahl an, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter ihnen. Und ich meine, dass selbst wenn wir ganz allein sind, ist Jesus ja bei uns. Das hat er uns ja versprochen. Also macht dieser Vers außerhalb des Zusammenhangs keinen Sinn. Aber was Jesus uns hier sagt, das ist, dass es in der Gemeinde eine Disziplin gibt, die von Gott quasi autorisiert beglaubigt ist. Es ist eine Vollmacht, die Hand in Hand mit dem Gebet geht, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Natürlich erfordert Gemeindezucht eine Menge Weisheit, Demut, aber auch Mut seitens der Leiterschaft. Ohne die Leitung des Heiligen Geistes würde jede Disziplin Gefahr laufen, willkürlich und ungerecht zu sein. Kommen wir nun zum zweiten Teil dieser Folge, in dem es um Vergebung geht. Jesus erzählte uns davon in Form eines Gleichnisses, das ich Ihnen jetzt vorlesen werde. Sie finden es in diesem Kapitel in den Versen 21 und 35, also im Kapitel 18 von Matthäus. Ich lese. Da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 Mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn dir nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Soweit das Wort des Herrn. Ich vermute, dass jeder von uns nur allzu gut versteht, wie Petrus sich fühlt, als er Jesus fragt, wie oft er seinem Nächsten vergeben soll. Denn einmal verzeihen ist schon schwer genug. Aber wenn die andere Person ihren Fehler wiederholt, werden wir uns daran erinnern und es wird uns schwerer fallen zu vergeben als das erste Mal. Wird es uns ein drittes Mal gelingen oder werden wir unseren Nächsten verachten und ihn für unverbesserlich halten? Mit diesem Gleichnis gibt uns Jesus den Schlüssel zum Problem. Gott hat uns alle unsere Sünden vergeben, die kleinen und die großen. Wer sind wir also, dass wir anderen nicht eine begrenzte Anzahl von Sünden vergeben sollten? Wenn ich Schwierigkeiten habe, jemandem zu vergeben, denke ich an all die bösen Dinge, die ich in meinem Leben schon getan habe und an all die guten Dinge, die ich versäumt habe zu tun. Wie oft habe ich jemanden schon traurig gemacht, schlechte Dinge über jemanden gesagt, gelogen und so weiter. Wie oft habe ich jemandem nicht meine Zeit gewidmet, obwohl dies nötig gewesen wäre? Wie oft war ich schon unehrlich? Wenn ich an all diese Dinge denke, kann ich Gott nur für seine Gnade und seinen Großmut danken. Und wie kann ich dann immer noch Groll gegen den hegen, der mir Unrecht getan hat? Aber oft tut unser Nächster immer wieder das Gleiche, das uns verletzt oder ärgert, obwohl wir es ihm doch so nett und klar gesagt haben. Er sagt Verzeihung und tut's gleich wieder. Dann wird es schwierig zu verzeihen. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben, das Ihnen vielleicht hilft. Ich habe im Alter von 13 Jahren angefangen, regelmäßig zu rauchen. Während des Studiums erhöhte ich meinen Konsum auf 2 bis 3 Schachteln Zigaretten pro Tag. Natürlich wusste ich, dass ich mir selbst Schaden zufügte. Sogar mein geliebter Papa, der ebenfalls ein Raucher war, war an Lungenkrebs gestorben. Ich habe versucht aufzuhören. Ich weiß nicht wie oft. Ernsthaft. Ich habe alle meine Kräfte und Gebete da hineingesteckt. Ich würde sagen, ich habe es 70 mal 7 mal probiert und bin 70 mal 7 mal gescheitert. Gelungen ist es mir erst, als ich schon 45 Jahre alt war. Ich erinnere mich, dass mir damals viele Leute sagten, ich hätte einen schwachen Willen, ich würde nicht genug beten oder sogar, ich wäre nicht wirklich bekehrt. Keiner wusste von meinem Kampf gegen die Sucht. Ja, wenn jemand Unrecht tut oder uns verletzt, kennen wir nicht sein Herz, seinen Schmerz, seine Vergangenheit, seine Bemühungen. Also lasst uns doch einfach Jesus gehorsam sein und immer wieder verzeihen. Gott wird es uns vergelten, ganz, ganz sicher. So, hier sage ich Ihnen Tschüss und wünsche Ihnen von Herzen eine reich gesegnete Woche.